Kapitalansage, der Podcast des Private Banking Magazins.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der PBM Kapitalansage. Mein Name ist Lennart Klinfort und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Benita Rathjen.
Moin Lennart, hallo liebe Zuhörer. Es ist wieder sehr viel passiert. Von Sommerloch wirklich mal überhaupt keine Spur. Von Sommer heute auch nur so ein bisschen, regnet in Hamburg mal wieder.
Ja, das hast du richtig gesagt und schön. Nieseln in Hamburg ist hier bei 20 Grad an der Tagesordnung. Aber ja, hier war einiges los. Die Deutsche Bank ist dabei, das Versorgungswerk der Berliner Zahnärzte und.
Und wir reden auch ein bisschen über dein Interview mit den Kapitalanlageverantwortlichen des Versorgungswerks der Ärztekammer Hamburg.
Ja, ein bisschen. Zu lesen ist das nämlich auch in voller Länge bei uns online auf der Seite oder etwas eingedampft in unserem neuen Printmagazin, welches ja diese Woche rausgekommen ist. Aber jetzt erstmal zu den News.
Und wir starten gleich mal mit der Deutschen Bank. Die hat uns ja zuletzt ganz gut auf Trab gehalten.
Ja, das waren kurzweilige Tage.
Das kann man wirklich so sagen. Die Deutsche Bank hat ihr Private Banking und Wealth Management jetzt erneut reorganisiert. Das Geschäft mit vermögenden Kunden wird künftig in 6 Regionen unterteilt. Jede Region bekommt einen eigenen Leiter.
Das ist ja nicht die erste Umstrukturierung in den vergangenen Jahren.
Nee, überhaupt nicht. 2016 hatte die Bank das Geschäft in 7 Regionen aufgeteilt, Ende 2019 auf 3 Regionen dann verschlankt und 2022 nochmal auf 2 Regionen reduziert. Im Juli 2023 folgte dann die bislang größte Änderung. Private Banking und Wealth Management wurden zusammengeführt.
Und jetzt sind es also wieder 6 Regionen. Was ist der Grund für die erneute Aufgliederung?
Die neue Struktur orientiert sich an der Betreuung mittelständischer Unternehmen bei der Deutschen Bank. Das Ziel ist, die Zusammenarbeit mit der Unternehmensbank zu stärken, um Unternehmerfamilien noch umfassender beraten zu können, sowohl mit ihrem privaten Vermögen als auch mit ihrem Unternehmen. Raphael Gasser, Leiter des Wealth Management bei der Deutschen Bank, sagt dazu: Wir schaffen mit unserer Strategie die Voraussetzungen, um als klare Nummer 1 im Wealth Management in Deutschland über dem Markt zu wachsen.
Das sind ja mal selbstbewusste Worte, aber wer leitet denn diese 6 neuen Regionen nun?
5 der 6 Regionalleiter kommen aus den eigenen Reihen. Anke Sahlen verantwortet die Region Ost, sie leitete vorher schon das Wealth Management in verschiedenen Regionen. Britta Kamphausen übernimmt die Region Südwest, sie war bisher Marktgebietsleiterin in Stuttgart. Christian Mangertz führt die Region West. Er kam 2020 von der Hypovereinsbank zurück zur Deutschen Bank. Daniel Dalter verantwortet die Region Nordwest. Diese Position hatte er bereits 2018 übernommen mal. Und Christian Blömer ist für die Region Nord zuständig. Er arbeitet seit 2016 bei der Deutschen Bank und hat vorher bei UBS, Commerzbank und DZ Bank gearbeitet.
Du machst es spannend. Wer ist denn dann der externe Neuzugang?
Das ist Nazim Amini, der zum 1. Januar 2026 die Region Süd übernehmen wird. Er kommt von der Hypovereinsbank, wo er deutschlandweit die Betreuung hochvermögender Privatkunden verantwortete. Er war auch über 22 Jahre bei der Commerzbank in verschiedenen Führungspositionen, zuletzt 6 Jahre als Leiter des Wealth Management.
Da ist ja einiges los und es gibt noch weitere Personalwechsel bei der Deutschen Bank, oder?
Ja, die Bank baut auch eine neue Einheit für digital affine, wohlhabende Kunden auf. Navid Arshad wechselt spätestens zum 1. Januar 2026 von der Privatbank Hauck-Aufhäuser-Lampe zur Deutschen Bank, um diesen Bereich zu leiten. Und das UHNW-Team unter Stefanie Rühl-Hoffmann wird deutlich ausgebaut. Die Zahl der Berater soll perspektivisch verdoppelt werden. Zusätzlich entsteht der Bereich Wealth Planning Germany unter Lisa-Marie Wörle, die von der UBS zur Deutschen Bank zurückkehrt.
Abgänge gab es aber auch, wenn ich mich recht erinnere.
Genau, erst kürzlich verließ ein 5-köpfiges Beraterteam um Davut Iskender-Ruglu die Bank in Frankfurt. Er leitete zuletzt als Teamleiter Private Banking ein Team am Heimatmarkt. Zusammen mit 4 weiteren Relationship Managern hatte er gekündigt und das Team ist geschlossen zu Berenberg gewechselt.
Machen wir weiter mit dem Versorgungswerk der Zahnärzte in Berlin, kurz VZB. Bei denen ist ja derzeit viel im Umbruch, unter anderem, weil auch durch die Niedrigzinsphase einige Ungereimtheiten auf der Investmentseite aufgeploppt sind. Und nun geht es um die Aufarbeitung und es gibt einen Fall, der, denke ich, ganz gut zeigt, dass da gerade genauestens in die Bücher geschaut und dann dementsprechend auch gehandelt wird.
Du sprichst davon, dass Engel & Völkers Digital Invest Insolvenz angemeldet hat. Und schuld daran soll eben das Versorgungswerk der Berliner Zahnärzte, VZB, sein.
Genau, das zumindest meint der Vorstand der EV Digital Invest, die übrigens ein Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH ist. Beantragt wurde beim Amtsgericht Charlottenburg die Öffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverantwortung. Dies sei, so die Verantwortlichen des Crowdinvestors, erforderlich, weil der Mehrheitsaktionär, eben das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin, eine vertraglich verbindlich vereinbarte Auszahlung aus einem Darlehensvertrag ohne Vorankündigung verweigert habe. Der Vorstand von EVDI, kurz gesagt, betrachtet dies als vorsätzliche Verletzung des Darlehensvertrags und einen Treuepflichtverstoß.
Die Verantwortlichen des VZB sehen das aber sicher anders.
Das tun sie. Einmal kurz gefasst, etwas aufgedröselter gibt es das bei uns zum Nachlesen. Also nach der Rechtsauffassung der VZB-Verantwortlichen bestünde keine Verpflichtung zur Auszahlung weiterer Darlehensmittel. Die einschlägigen Verträge hierzu seien nach eingehender juristischer Prüfung unwirksam. Dieser Auffassung folgte demnach auch Anfang Juli das Landgericht Berlin bei der Ablehnung eines Eilantrags der EVDI. Mal schauen, ob und wie es in diesem Fall weitergeht.
Und warum ist das alles für dich ein Beleg, dass beim VZB gerade sprichwörtlich jeder Stein umgedreht wird?
Weil es ganz gut zu dem passt, was auf der Seite des VZB zu lesen ist. Da steht nämlich, derzeit wird eine umfassende Überprüfung und Bewertung der Unternehmensbeteiligungen und der an diese Beteiligung ausgerichteten Darlehen vorgenommen. Externe, unabhängige Fachleute wurden beauftragt, die bisherigen Abläufe eingehend zu analysieren und konkrete Handlungsempfehlungen abzuleiten. Und für mich klingt das alles so, als sei das hier passiert. Wir haben exklusiv bei den wichtigsten Adressen des deutschen Private Banking nachgefragt, wie sie das mit dem Homeoffice regeln. Und die Antworten zeigen, dass es sehr unterschiedliche Philosophien gibt. Das Ergebnis ist überraschend unterschiedlich.
Fangen wir mal mit einem extremen Beispiel an, Bärenberg. Dort wird eine Präsenzkultur gelebt, heißt es. Die Mitarbeiter haben die Möglichkeit, auf Basis einer Betriebsvereinbarung 6 flexible Homeoffice-Tage pro Jahr zu nehmen. Das ist wirklich nicht viel. Ein Sprecher erklärt das so. Wir sind davon überzeugt, dass die enge Zusammenarbeit unter den Bärenberg-Mitarbeitern und der Aufbau von persönlichen Beziehungen wesentliche Bestandteile unseres Erfolges sind.
Okay, und wie sehen das dann die anderen Banken so?
Deutlich anders. Bei der Deutschen Bank, über die wir ja heute auch schon gesprochen haben, können Mitarbeiter bis zu 40% mobil arbeiten. Das wurde per 1. Januar 2025 an die globalen Leitlinien angepasst. Zusätzlich können berechtigte Mitarbeiter bis zu 2 Wochen am Stück mobil arbeiten. Die Hypovereinsbank hat eine differenzierte Regelung. Mitarbeiter ohne direkten Kundenkontakt können bis zu 3 Tage mobil arbeiten, die mit direktem Kundenkontakt bis zu 1 Tag. Zusätzlich können alle HVB-Mitarbeiter bis zu 10 Tage im Jahr wahlweise in 27 europäischen Ländern arbeiten.
Und wie sieht es bei der BW-Bank aus?
Die BW-Bank und die LBBW haben seit Januar 2023 eine Dienstvereinbarung hybrides Arbeiten. Christine Neuberger, die Personalleiterin, sagt, die LBBW verzichtet darin bewusst auf die Festlegung konkreter Quoten für das mobile Arbeiten. Die Teams regeln das in verbindlichen Teamvereinbarungen individuell und unter Berücksichtigung der jeweiligen betrieblichen Anforderungen.
Bei der BW-Bank, deswegen habe ich mir die jetzt auch mal rausgepickt, gab es ja kürzlich auch eine wichtige Personalie.
Ja, du sprichst von Uwe Adamler. Möchtest du kurz darauf eingehen, was es damit auf sich hat?
Ja, Uwe Adamler war seit 2021 Vorsitzender der Geschäftsführung der LBBW Asset Management und gleichzeitig Vorstandsmitglied der BW-Bank. Er verlässt das Unternehmen spätestens zum Jahresende auf eigenen Wunsch, um sich einer neuen Lebensphase zu widmen. Interessant, seit 2020 bündelte die LBBW ihre Kompetenzen in der Vermögensverwaltung im Bereich AWM, der die LBBW Asset Management und das Asset und Wealth Management der BW-Bank umfasst.
Und was steckt noch mehr dahinter?
Ja, der Konzernvorstand nimmt nun den Generationswechsel durch Adamlers Ausscheiden zum Anlass, das bisherige Geschäftsfeld AWM wieder aufzulösen und Asset und Wealth Management wieder zu trennen. Adamler hat seine Rolle als Vorstandsmitglied der BW-Bank bereits abgegeben. Karen Amenakian übernimmt seine Verantwortung bei der LBBW Asset Management und wird dort vorbehaltlich der BaFin-Zustimmung zu einem späteren Zeitpunkt in die Geschäftsführung aufrücken. Er leitet bereits seit November 2021 den Bereich Vermögensverwaltung und Wertpapiere der BW-Bank. Wer auf Adamler im Vorstand der BW-Bank folgt, ist bislang nicht geklärt.
Danke für die Einblicke. Dann nochmal zurück zu den Homeoffice-Regelungen.
Ja, gerne. Gibt es denn noch weitere interessante Ansätze?
Ja, die Bandbreite ist wirklich groß. Bei Metzler gibt es eine bankweite Regelung. Jeder Mitarbeiter darf mindestens 20% der Arbeitszeit mobil arbeiten. Dazu kommen zweimal im Jahr je eine Woche mobil im EU-Ausland. Die Commerzbank hat gar keine starren Quoten. Die Teams entscheiden eigenständig, wie sie die hybride Zusammenarbeit ausgestalten möchten.
Wie begründen die Banken diese unterschiedlichen Ansätze?
Die Argumentationen sind interessant. ABN AMRO beispielsweise hat 2024 spezielle Maßnahmen eingeführt, um Proximity Bias zu vermeiden, also eine Benachteiligung von Mitarbeitern im Homeoffice. Dazu gehören Online-First-Regelungen in Meetings und Tools für hybride Zusammenarbeit. Alexander Julino von ABN AMRO sagt, ursprünglich pandemiebedingt eingeführt, ist Mobile Work gekommen, um zu bleiben.
Gibt es denn Banken, die ihre Regelungen ändern wollen?
Die meisten Banken sagen, dass sie keine Änderungen planen. Bei der DZ Privatbank organisieren sich die Teams pragmatisch selbst, arbeiten aber freiwillig mehr als 80% vor Ort. MM Warburg hat eine Gesamtbetriebsvereinbarung, die bis zu 40% mobile Arbeitszeit erlaubt. Klaus Soja von MM Warburg sagt, wir stellen fest, dass diese Regelung bei den Mitarbeitern auf eine positive Resonanz stößt.
Scheint also so, als hätten sich die meisten Banken auf ein für sie passendes Modell eingependelt.
Genau. Interessant ist aber, dass die Bandbreite von 6 Homeoffice-Tagen im Jahr bis zu 40% mobiler Arbeitszeit bei anderen Banken reicht. Das zeigt, dass die Arbeitskultur im Private Banking sehr unterschiedlich ist, trotz ähnlicher Geschäftsmodelle. Und es zeigt auch, dass sich die Branche seit der Pandemie deutlich unterschiedlich entwickelt hat. Lennart, du hast unlängst das Versorgungswerk der Ärztekammer Hamburg besucht.
Das habe ich getan. Gemeinsam mit unserem Kollegen Joscha Thieringer waren wir in der Neustadt. Allein deshalb hat sich das gelohnt. Tolle Ecke, habe da jahrelang gewohnt. Und das Gespräch mit Christoph Gerstberger und Geschäftsführer des Versorgungswerks und Rainer Sievers, dem Leiter Finanzen, war dann auch sehr gut, sehr harmonisch und dabei informativ.
Das klingt nach einem rundum gelungenen Nachmittag. Worüber habt ihr denn gesprochen?
Über sehr viel. Ich hatte ja eben beim VZB schon über die Zinswende gesprochen. Die hat, denke ich, allen Versorgungswerken, ich sag mal, zumindest mehr Arbeit beschert. Hier in Hamburg ist man da aber ganz gut durchgekommen.
Wie das?
Zum einen gibt es mehr Einnahmen auf der Beitragsseite, als Renten ausgezahlt werden müssen. Es gibt also einen permanenten Anlagebedarf, der durch Zinseszinseffekt dazu führt, dass die Kapitalanlage, die übrigens derzeit rund 9 Milliarden Euro schwer ist, exponentiell steigt. Das wird noch 10 Jahre so weitergehen, wurde mir dort gesagt. Dabei spielt natürlich die Strahlkraft des wunderschönen Standorts Hamburgs eine Rolle. Die Anzahl der Ärzte wächst hier jährlich um 2% und um den Wert wächst auch die Stadt selbst.
Du sagtest zum einen und zum anderen?
Wurde bereits 2008 gut aufgepasst. Der Rechnungszins von 4% auf 3,5% gesenkt. Man sei sehr vorsichtig mit den eigenen Prognosen, wolle nicht irgendwann sagen müssen, tut uns leid, die Rente ist jetzt doch niedriger. Uns ist bewusst, dass von niemandem mehr Vorsicht erwartet wird als von einer Rentenversicherung, so Gerstberger.
Und das reicht aus, um gut durch Niedrigzins, Corona und Co. zu kommen.
Das ist, würde ich sagen, schon mal ein gutes Fundament. Zudem haben Gerstberger und Sievers seit 2008, seitdem sind die beiden bei dem Versorgungswerk tätig, nicht nur einen weiten Horizont, was Anlagejahre angeht, sondern auch einen umfassenden Blick, was Anlageklassen angeht. Und ihre Vorgänger hatten das auch. Denn seit über 20 Jahren ist man in Private Equity investiert. Kurz danach kam dann auch Private Debt dazu. Jetzt wird seit einiger Zeit Infrastruktur aufgebaut, soll dann bei 7,5% des Gesamtportfolios landen. Sievers sagte dazu, wir wollen erst einmal sehen, dass eine Anlageklasse ein Exit ermöglicht. Beispiel Infrastruktur, eine Brücke können Sie schnell kaufen, aber wie sieht es mit dem Verkauf aus? Da wollen Sievers und sein Kollege von Erfahrung anderer profitieren. Eine Anlageklasse muss in ihren Augen gewachsen sein. Handel muss stattgefunden haben, damit die beiden auch einsteigen. Und alleine entscheiden die beiden das auch nicht.
Wer ist denn damit an Bord, wie wir hier im Norden immer sagen?
Das Versorgungswerk setzt seit vielen Jahren auf die Dienste des Beratungsunternehmens RMC. Sei es jetzt bei neuen Managern oder neuen Assetklassen, alles wird mit denen besprochen. Finden die Mitarbeiter von RMC etwas gut und auch der Verwaltungsausschuss und natürlich auch Sievers und Gerstberger, dann wird investiert. Und das ist ein System, das seit 20 Jahren bewährt ist und da ist langjähriges Vertrauen gewachsen.
Du sprachst vorhin von 9 Milliarden Euro. Managen Gerstberger und Sievers das allein zusammen mit RMC?
Nein, seit einiger Zeit ist Maren Baas als stellvertretende Geschäftsführerin an Bord, als Nachfolgerin von Herrn Gerstberger. Dazu ist seit Mai Alexander Atzey dabei. Und dann soll es so sein, dass nach Herrn Gersbergers Ausscheiden in den Ruhestand wieder drei Personen für die Kapitalanlage arbeiten im Haus.
Das ist jetzt nicht üppig besetzt vor dem Hintergrund der 9 Milliarden Euro.
Man sei Weltmeister im Outsourcing, koordiniere im Endeffekt viele externe Partner. Nötig sei dazu, dass man eine funktionierende Dreierkonstellation im Kapitalanlagenbereich habe.
Nehmen wir mal das Jahr 2022. Das war ja für viele schwierig, weil Aktien- und Rententitel stark verloren haben. Wie wurde da reagiert?
Seit Jahren sehen die Hamburger einen klaren Shift weg von Nominalwerten. Deswegen wurden beispielsweise viele Realwerte, hauptsächlich Immobilien, gekauft, quasi als Ausweichparkplatz für nicht mehr existierende Zinsen.
Die Zinsen haben auch den Immobilienmarkt ordentlich durchgeschüttelt.
Das ist richtig, ja. Das Versorgungswerk setzt bei Immobilien ausschließlich auf zwei Strategien, nämlich Trophy-Immobilien in Toplagen und Managed-to-Core-Ansätze. Die Krise verlief laut Gersberger und Sievers glimpflich ab, da in den vergangenen Jahren Reserven in den Immobilienfonds gebildet wurden, die Wertverluste also nicht zur Abschreibung führten, sondern lediglich die Reserven zurückgingen. Bei Managed-to-Core-Fonds gibt es allgemein und auch hier ein Liquiditätsproblem. Die fertig entwickelten Immobilien sollten verkauft werden, um mit dem Verkaufserlös andere weiterzuentwickeln. Das ist momentan schwierig. Seit 2 Jahren kann man fertig entwickelte Immobilien nicht zu vernünftigen Preisen verkaufen, sagte Gersberger dazu ganz offen. Deswegen schoss das Versorgungswerk zum Teil Eigenkapital nach und löste teilweise zu teuer gewordene Bankdarlehen mit Eigenkapital ab. Alles in allem für uns problemlos machbar, betonen die beiden. Nun entwickle man die Immobilien weiter und warte darauf, dass der Markt sich wieder findet. Und da sieht es ja auch gerade ganz gut aus.
Also ich kann mich nur wiederholen, das scheint ein interessanter Nachmittag gewesen zu sein.
Oh ja, das war's. Und das war jetzt, wie schon angedeutet, nur ein bisschen angeschnitten, ausführlicher, wie bereits erwähnt, online und print. Da geht es dann unter anderem noch um die Themen Aktien, ESG, Homeoffice und auch Kryptowährung.
Und damit, Lennart, sind wir beide für diese Woche auch wieder am Ende der Podcast-Folge.
So ist es und wie immer gilt, alle News, über die wir heute gesprochen haben, verlinken wir in den Shownotes.
Wenn Sie, liebe Hörer, Hinweise oder Fragen an die Redaktion haben, melden Sie sich gerne per Mail an redaktion@private-banking-magazin.de oder über LinkedIn.
Und das war es von uns und wir verabschieden uns wie immer mit einem Tschüss aus Hamburg.